Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir wollen uns auch nochmal wieder melden im neuen Jahr und wollen euch alle ein frohes neues Jahr wünschen. Wir sind heute vollzählig und begrüßen aus dem Süden den Patrick.
Jo, da ist er.
Und den Nils aus dem Norden.
Moin.
Und ja, ich bin auch aus dem Norden dabei. Hallihallo. Heute, ja, als, ja, frohes neues Jahr haben wir schon gesagt. Das kam ein bisschen spät jetzt. Also haben lange gezögert, um einen Termin zu finden. Aber jetzt sind wir ja wieder da und wollen als erstes mal mit dem Feedback anfangen und haben gesehen, dass wir gar keins bekommen haben, wie immer. Ne? Also diese Stelle ist immer leer und wir fragen uns, ob wir überhaupt gehört werden und würden gerne mal hören, ja, was ihr so über den Podcast denkt, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir hier machen, und könnt uns ja mal doch tatsächlich ein Feedback über info@nerdarray.de geben. Wäre sehr schön. Oder auch als, wir würden auch uns freuen über einen Gastsprecher, wenn einer ein bisschen was dazu beitragen möchte, laden wir auch gerne ein, schlagt was vor.
Wer es mag, darf auch einen Kuchen schicken.
Genau. Oder sonstige Sachen. Wär schön, ob wir, dass wir irgendwie mal einen kleinen Feedback kriegen, ob euch das gefällt, was wir hier tun, oder auch Wünsche an Themen oder was auch immer. Haben wir, glaube ich, schon oft hier erzählt an dieser Stelle, aber bis jetzt noch nichts bekommen. Also würden wir uns sehr freuen. Ja, neues Jahr.
Neues Glück.
Ja. Wollen wir versuchen, auch nochmal regelmäßiger zu werden, aber mal gucken, wie das so läuft.
Ja, nebenbei muss man halt leider auch noch arbeiten. Ne?
Ja. Ja, ja.
Lästiges Zeug.
Ja, mal gucken, wie wir, ob wir das hier nun regelmäßiger schaffen mit dem neuen Termin, den wir jetzt eingerichtet haben. Aber das merkt ja ein Podcaster nicht, oder ein Podcast-Hörer nicht, wann wir aufgenommen haben. Vor allen Dingen nicht.
Nur wenn wir es vorher sagen.
Ja, genau. Aber das
bleibt unser Geheimnis.
Das bleibt unser Geheimnis jetzt.
Bisschen Spannung muss ja sein.
Ja. Und erste Off-Topic-Thema haben wir heute festgestellt, hat Patrick was zu sagen. Ne?
Achso, die schwerwiegende Neuigkeit.
Ja, ja, mach einfach mal.
So, das einzige aktuell verfügbare Tool zur Messung der Codeabdeckung, was wir jetzt mal endlich auf die Homepage geladen haben. Es gibt inzwischen schon den Release-Kandidaten 6, nachdem ich quasi täglich irgendwelche Updates reingeladen habe, weil ich immer festgestellt habe, dass irgendwas fehlt. Weil ja zwei Steuerungen gleichzeitig und was noch alles da zu tun ist, ist einfach doch viel Aufwand. Also für Beckhoff und für Sigmatec kann ich das ja inzwischen. Und es ist schon viel Aufwand, es auf einen vernünftigen Stand zu bringen dann. Ja. Dass man wirklich sagen kann, du hast einen Installer, den packst du auf deinen PC und du kannst dir sicher sein, egal was du machst, der erste Kunde, der es installiert, findet einen Fehler.
Ja, das passiert erst, wenn du eine gute Verbreitung hast, dann ist das ein bisschen mehr stabil, ne? Ja, und dann hast du weniger Rückfragen, aber ja.
Der Klassiker war bei der Firma Sigmatec, die haben das gleich mal ausgetestet bei der Vorstellung.
Ja.
Und ich habe in den Projektordnern die Ordner, die als Sigmatec-Folder angegeben sind, alle rausgenommen aus der Codeabdeckung.
Ja.
Weil es ja eigentlich für Kunden der Firma gedacht ist und nicht für die Firma selber.
Ach so, ja.
Also haben wir gleich mal null Abdeckung gehabt.
Ja, ja, weil da hast du nichts. Die haben ihre Projekte natürlich in Sigmatec reingepackt, immer. Ne?
Ja.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja.
Und quasi schon gleich bei der ersten Vorstellung zack, ja, und voll reingelaufen.
Geht nicht.
Ja. Ja. War super.
Ja, aber wenn du Fehler dann findest, ist ja gut. Und sonst gibt es solche Tools nicht. Das heißt, du suchst einfach die Codeabdeckung.
Es gibt nicht, also ich habe noch keinen weiter gefunden, der das macht.
Ja.
Dass der das in so, über so ein Jenkins-Plugin abbilden kann, für verschiedene Steuerungen, einfach einsetzbar, ohne viel Hackmeck, sondern wirklich nur die Codeabdeckung, Messung, egal wer, was derjenige einsetzt.
Ja.
Und ob das dann wirklich jetzt einen breiten Ansatz findet, weiß ich noch nicht. Ja. Ich denke, das Thema wird immer mehr sein, Softwarequalität. Und deswegen heißt jetzt am Start mit dabei sein, möglichst viel Erfahrung sammeln, wo liegen die Probleme, was muss gemacht werden und was sind die Anforderungen?
Ja.
Da haben wir jetzt schon bei den ersten Gesprächen schon wieder ganz andere Anforderungen rausgehört, wofür das auch sinnvoll wäre eventuell. Hm. Passt zwar nicht zur üblichen Testabdeckung, aber könnte für den Kunden interessant sein.
Du machst die Codeabdeckung über die Tests oder über die also Codeabdeckung heißt ja dann am Ende jede Zeile, die irgendwie durchlaufen werden muss, soll.
Genau.
Ja.
Und ich zeige dann danach an die Zeilenabdeckung und die Zweigabdeckung als Messwert.
Ja.
Und die Bedingungsabdeckung, was noch oben drauf kommt, da habe ich eine Idee, ist aber jetzt in der ersten Version nicht drin. Aber ich habe eine Idee, wie es gehen könnte.
Ja.
Das wäre dann in der nächsten Version mal machbar.
Ja. Und das heißt, die Bedingungen müssen auch alle denn durchlaufen werden, durch Tests oder?
Genau, das siehst du eben dann, ob du alle erwischt hast oder ob du sagst, ah nee, ich habe jetzt nur die Hälfte oder ich habe jetzt nur von den dreien, habe ich jetzt nur eine Bedingung durch meinen Testfall abgedeckt.
Ja.
Und dadurch kriegst du einfach dann eben ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie gut das dein Test ist.
Ja. Also findest du raus, auf alle Fälle,
dass jede Zeile mal durchlaufen wurde.
Genau. Ja.
Und, oder welche halt nicht.
Ja, genau. Ja. Und welche halt nicht, das ist ja die wichtigste Nachricht dann daran, welche nicht durchlaufen worden ist.
Genau.
Ja.
Und du hast halt ein unabhängiges Dokument, du hast eine Datei, die das ausgewertet hat.
Ja.
Und die kannst du dann natürlich auch nutzen, um dann später Endkunden nachzuweisen, pass auf, unsere Testabdeckung ist so und so hoch.
Ja. Okay, ja.
Ein bisschen Nachweis zu haben.
Qualitätsnachweis, ne?
Ja.
Ja. Weil Verkaufsargumente gibt es ja sonst auch schon wenige. In dem IEC-Bereich, meine, die Steuerungen machen trotz allem irgendwo alle das Gleiche.
Mhm. Tja.
Und wie tun sich da die Hersteller schon noch irgendwie verbessern können, dass sie sagen, ja, was können wir noch mehr bieten?
Ja.
Im Motion-Bereich ist ja auch schon ausgelutscht. Ich meine, mehr wie von A nach B und ein bisschen synchronisiert fahren, das können inzwischen auch alle.
Ja.
Jetzt mal, solche Dokumente können dann wahrscheinlich auch gut zur Risikoanalysen und sowas wahrscheinlich auch rangezogen werden, also dass man halt alles getan hat, dass der Code bestmöglich ist.
Ja, richtig.
Ja.
Ist halt immer so eine Stufe näher dran.
Ja,
genau. Ja.
Aber statische Code-Analyse machst du jetzt nicht da drauf, oder was? Ne? Also das ist denn wirklich, du musst immer eine Steuerung haben und dann
das durchlaufen. Ja, das ist ein ganz klassischer Whitebox-Test, wo du wirklich dann sagst danach, ich schaue mir das wirklich an. Ich ändere zwar das Laufzeitverhalten dadurch natürlich,
ja.
Aber das ist auch für den Fall nicht relevant.
Nee.
Ich will ja eben wissen, wie gut das die Testabdeckung ist.
Ja, genau.
Danach kann ich das ja ohne Testabdeckung laufen lassen mit den gleichen Tests und dann weiß ich auch, okay, ich habe die und die Laufzeitbedingungen da dabei.
Ja, das soll nachher ja in den Produktionen auch nicht mehr drin bleiben. Also das heißt, das ist dann ja weg. Ja.
Ich merke schon, da können wir eine ganze Folge von machen.
Ja.
Ja, also über Softwarequalität, also wenn du da einsteigen willst, sag, gerade wie man Testverfahren, wie man so Tests dann überhaupt sich ausdenkt und wie man da vorgeht, das ist schon ein eigenes Umfeld.
Ja, das glaube ich wohl.
Ja, da wünschen wir viel Erfolg.
Genau.
Ja, sehr gut. Ja, das eigentliche Thema heute ist Programmfluss, haben wir uns vorgenommen.
Weil passt auch gut zur Codeabdeckung.
Genau.
Habe ich eben auch schon gedacht. Ja.
Also so off-topic war das gar nicht so. Genau.
Naja, wir haben uns halt nach der letzten Sendung gedacht, was kommt, oder da haben wir das, glaube ich, sogar schon angekündigt, ne? Was kommt nach Programmbaustein, Funktionsbaustein und Funktionen. Und haben uns dann gedacht, wir machen einfach mal das, was da reingehört, ne? Was
Genau.
dann der Programmfluss wäre.
Ja, und Programmfluss als, also die ersten Elemente, die einem da so einfallen, ist ja so ein If-Statement. Das ist ja
Das.
der ursprüngliche, ja, sag ich mal, Programmfluss-Statement, den man so benutzt. Und ja, beginnt in unserer Sprache bei so einem, also bei 6f31 mit einem If und then irgendwas. Genau.
Ja, ein If, dann die Bedingung
Genau.
und danach der Code, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist, ne?
Ja. Und dann gibt es danach noch so ein paar andere Statements, die if-else. Nee, else-if heißt das so rum.
Else if heißt das
else-if,
im PSD
else-if.
oder im IEC.
Ja, und else-if und dann ein else. Genau, und else ist dann der letzte Fall, der abgedeckt wird, wenn die vorigen, nicht Fall, sondern wenn die vorigen If-Statements nicht zutreffen, dann wird der else-Fall ausgeführt und sonst natürlich ja, die davor. Und wichtig bei If-Statements, der erste, der gefunden wird, wird ausgeführt. Ne? Da kann man
Bei
schon mal drüber stolpern.
if else, if else, ja.
Ja, ist wieder unterschiedlich. Ne? Das ist die alten Compiler haben das komplett ausgewertet.
Ja, ich weiß das nicht. Also
Ja,
ja.
wenn du dann
Okay.
nämlich Null Pointer hattest als zweite Abfrage, hat es trotzdem geknallt.
Ja, das ist übel. Das ist
Ja.
übel. Wenn man das denn über so einen Weg machen möchte oder abfangen möchte,
Das ist doof.
dann trotzdem knallt, das ist natürlich Mist. Nee, das habe ich nicht gewusst. Also ich habe jetzt also immer der erste Fall, der eintritt, da kann man eben halt immer drüber stolpern, wenn man eine falsche Reihenfolge
Ja.
einbaut und darüber wundert, dass der Code nicht so funktioniert, wie man es da hingeschrieben hat. Aber das ist eben halt so, da muss man immer darauf achten, dass der erste Fall, nee, das erste If-Statement, das gefunden wird, was zutreffend ist, wird auch ausgeführt. Und die anderen werden nicht ausgeführt. Genau.
Da hatte ich auch schon wilde Diskussionen, warum ich zwei If-Abfragen hintereinander geschrieben habe.
Ja.
Ist halt manchmal
Genau aus dem
notwendig.
Grund, dass ich die wirklich einzeln auswerte.
Ja, richtig, richtig. Ja. Ja, das ist, man kann da denn so tricksen, ne? Also das heißt, wenn man in jeder If-Statement immer das gleiche abfragt, kannst du oben drüber eine If-Statement machen und sagen, erst wenn er dann da reinläuft, dann brauchst du die weiteren If-Statements erst abfragen, ne? Also die sowieso. So kann man seinen Code so ein bisschen reduzieren und auch beschleunigen, indem man dann keine weiteren Verknüpfungen in den Statement noch wieder reinbaut. Aber
Ja.
das ist dann Code-Optimierung, ja. Aber merkt man erst, wenn man es hingeschrieben hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Compiler sowas optimiert bei 6.11.31. Ich habe keine Ahnung. Das müsste man sich mal im Detail nach angucken, wenn der Code am Ende rauskommt, ob das wirklich so ist. Das kann ich mir aber jetzt so gar nicht
Wär
vorstellen.
da schon sehr böse, wenn das wäre wie bei C, dass du
Ja.
quasi die Optimiereinstellungen da einstellen kannst und dann
Ja.
weißt du zum Schluss nicht, was rauskommt, wenn du
Ja.
Stufe 3 nimmst und weißt gar nicht mehr, was der dann macht.
Ja, der macht zum Beispiel, wenn du so einen For-Loop da reinbaust, der einfach nur irgendwas aufaddiert, dann sagt er am Ende, führt er gar nicht aus, sondern er schreibt gleich das Endergebnis da rein. Ne?
Ja.
Dann bist du schnell fertig. Und dann hast du so
Die
ein Verzögerung.
Welt von JavaScript, die macht das auch ganz gerne mal.
Ja, genau. Das sind so Optimierungssachen, da kannst du nämlich zum Beispiel sowas wie, ich will denn, was man ja gerne macht, so ein For-Loop mit 1000, weiß ich was, da rein, ne, oder 1 Million aufgezählt. Und in C geht das wahnsinnig schnell dann auf einmal. Oder ist egal, ne? Weil am Ende sucht der Code-Compiler das raus und sagt, ja, da passiert ja nichts. Dann schreibe ich das Endergebnis da gleich rein und überspringt den Mist dann einfach. Ne? Und dann kannst du dann noch so viel Code reinschreiben, also nicht so viel Code, sondern so viel
Dann wird immer die
Schleifen bilden, es ist immer die gleiche Zeit. Und dann wundert man sich dann irgendwie. Ne? Das kannst du nämlich in 6F31 oder strukturierten Text ist das immer noch, wenn ich da durch einen For-Loop gehe, der dauert immer länger. Ne? Ich glaube, der macht keine Optimierung. Das ist, glaube ich, nicht. Aber vielleicht weiß es da draußen einer besser.
Vielleicht weiß es unser nächster Gastsprecher.
Genau. So einer, der von Codesys kommt und den Compiler baut oder sowas. Der kann uns das genau sagen. Genau. Aber ich habe da, denke ich nicht, dass da irgendwelche Optimierungen gemacht werden. Ja. Und was wäre als nächstes?
Naja, mit dem if kann man einen Case bauen, ne?
Also, ja, mit dem if können wir mal einen Case bauen.
Irgendwann, wenn man sich...
Halt keinen schönen, aber man kann.
Nein, das ist richtig. Ich meine nur, man kann natürlich viele if-Abfragen machen und wird dann wahrscheinlich irgendwann mal feststellen, dass man hier und da doch mit dem Case doch besser aufgehoben ist. Das meine ich nur.
Ja.
Klassisch ist halt natürlich die Statusmaschine. Wenn irgendein Status irgendwas hat, dann baue ich das nicht in if. Ein Status irgendeinen Wert hat, baue ich das halt nicht in if-Schleifen. Oh, if-Schleifen, das sind so.
Da sind die if-Schleifen.
In if-Abfragen, sondern in Case, in großen Case rein. Und
dadurch
in den
outest du dich automatisch als Anfänger.
Nee, ich hab's gelesen. Da leider steht.
Das steht da, if-Schleifen, genau.
Ja, haben wir da irgendwo reingeschrieben. Ja. Kommen wir aber gleich bestimmt noch zu. nee, aber dann macht es halt mehr Sinn, den Status über den Case abzufragen und dann in den einzelnen Cases die if-Abfragen zu machen und die Loops und so weiter.
Ja.
Ja, das meine ich nur.
Genau. Case ist da. Ein schöner Konstrukt, genau, wie du sagst, so als State-Maschinen.
Da gibt es aber echt so Spezialisten, da habe ich auch schon im Code gesehen, die dann bewusst keine Case-Anweisung nehmen, sondern tatsächlich lauter if-Abfragen diese Case-Punkte nehmen und es dann genau rückwärts schreiben. Das heißt, wenn der eine Status erfüllt ist, dass in der nächsten Abfrage, falls die nächste Abfrage auch schon erfüllt wäre, dass er dann quasi einmal durchrutscht.
Okay.
Finde ich immer ganz wild, weil ich dann auch sage, naja, muss so optimiert wirklich sein. Weil ob man da jetzt 1 oder 10 Zyklen braucht bei einer Millisekunde Zykluszeit, ist eigentlich gerade wurscht.
Ja.
Und da ist die Lesbarkeit, finde ich, wichtiger wie...
Ja.
Ja. So eine Optimierung, wo ich dann nicht weiß, was das Ding macht.
Ja, vor allen Dingen Case ist irgendwie so ein bisschen zusammenhängend alles, ne? Also so viele If-Statements durchzulesen, ich finde, so ein Case ist irgendwie, weiß nicht, siehst du als Block so zusammen und sagst, das ist der State.
Einstiegspunkt.
Also, ja, genau, das ist der State und der, also das kann man schöner lesen als so ein hintereinander geschriebene If-Statements, die dann am Ende so ein Case eigentlich nachbilden. Ne? Also ja. das finde ich schon schicker, so ein Case. Also das sagt mehr aus, finde ich. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache, ja.
Ja, ich glaube, als Geschmack, für mich ist das auch immer halt so ein klarer Einstiegspunkt. Ne? Ja. Eine If-Abfrage ist halt immer eine If-Abfrage.
Ja.
Aber ein Case ist ganz klar, da ist ein Einstiegspunkt für einen Status, für einen...
Ja, der irgendwie mehrere Statis annehmen kann oder so. Ja, genau. Also, dass man das einfach so, ja, das finde ich auch. Das ist irgendwie, da weiß man schon, worum es geht, wenn das so ein Case, wenn das Case genannt wird da oben, ne? Oder,
ja.
Warum das jetzt überhaupt Case genannt wird und nicht Switch, weiß ich auch nicht, aber.
Weil man was Besseres sein will.
Ja. Ach so, hieß das vielleicht glaub, in Pascal früher auch Case? Das kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Ja, aber Case wäre ja eigentlich, also das in C weiß ich gar nicht. In C könnte man fragen, warum heißt das Switch ja? Weil sie was anderes haben wollten als Case. Weiß ich auch nicht.
Ja. In JavaScript heißt es auch Switch.
Ja, das ist
an C. Aber der muss ja sogar unterbrochen werden, wenn du in ein Case reinkommst.
Ja, da machst du raus dazu, ja.
Ja.
Ja, genau. Das ist ganz cool ist, genau da hast du nämlich den Effekt, dass du auch weiter durchrutschen kannst, wenn du das mit betrachtet haben willst.
Ja.
Also da kann man ganz coole Sachen bauen, aber wenn man es halt vergisst, ist es immer doof.
Ja.
Ja.
Dann fragst du dich immer, warum die letzte Case-Anweisung da rauskommt. Aber nun gut, Fehler am Code machen immer schräge Sachen.
Ist ja. Ja, aber benutzt ihr sowas?
Syntaktisch richtig, logisch falsch.
Ja. Aber benutzt ihr sowas in also, ja, okay, in 631 muss man das, muss man kein Break setzen, also man geht da nicht raus, sondern es ist jemand, aus jedem Case gehst du raus, ne? Also, ja, da gehst du automatisch raus. In C würde man ja durchrutschen, also würde man, solange man kein Break setzt, würde man in den nächsten Case fallen, so lange, bis ein Break kommt. So, und für welche Fälle benutzt man sowas?
Da hätte ich jetzt kein Beispiel parat.
Ich habe es auch noch nie eingesetzt, ich weiß nur, dass es möglich ist.
Ja, genau. Ja. Und wird als Vorteil dargestellt, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich sehe das irgendwie nicht so richtig als Vorteil. Ja,
deswegen habe ich es eben gesagt, wenn man es vergisst, ist halt echt immer doof. Deswegen sehe ich es halt auch nicht so wirklich als Vorteil. Aber ich glaube, wenn man mal eine Anwendung hat, dann ist man glücklich, wenn man es hat.
Ja.
Das ist genauso wie Pointer auf Pointer. Ist auch selten und trotzdem manchmal braucht man es und da findet man es schön.
Ja. Ja. Wie war, achso, bei Case-Anweisung kann ich einen Bereich abfragen, ne?
Ja.
Ja.
Das heißt, das ist, dann hat man ja praktisch sowas wie durchrutschen, ne? Also ich weiß, aber dann ist es auch immer nur der erste, ist genauso wie bei if, der erste Fall, der eintritt, den übernimmt er und geht dann raus. Also man kann keine Überlappung von Cases machen ohne mit diesem Break, ja, genau, das ist.
Ja, okay, du kannst rausgehen und im nächsten Zyklus im nächsten eingehen.
Ja, ja, aber. Ja. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, wo man sowas braucht, also so Überlappungen. Also das,
ja, ich glaube, bei diesen zyklischen Abarbeitungen ist es wahrscheinlich eher wenig der Fall, aber bei einer Sprache wie JavaScript könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass man da wirklich bei bestimmten Bedingungen sagt, in dem Event will ich jetzt beides bis ausführen. Zu dem Case durchrutschen, also alles ausführen, je nachdem, was für einen Wert mir übergeben wird, was auch immer, also.
Ja, ich kann mir da vorstellen, dass da auch sehr viel Optimierung vielleicht, ja. Also wenn man sehr viel über Optimierung nachdenkt, dass man das da machen kann, ja. Das könnte sein, ja. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich dann, gesagt, wenn man so Sprachen nachbildet oder irgendwas, keine Ahnung, vielleicht sowas. Ja,
ja. Wie gesagt, genutzt habe ich es auch noch nicht.
Nee. Also. Ja. Ja. Ja, das wäre so die beiden Haupt Programmstrukturen oder Programmflussargumente, Case und If, wo man Verzweigungen eigentlich mal, also das sind die eigentlich die Verzweigungen in meinen Code.
Mhm.
Und als nächstes kommt in die Stufe Loops, Schleifen.
Die Schleifen.
Genau. Und ja, Schleifen gibt es zwei. Nee, es gibt noch eine, ne? Es gibt das eine gibt vier. While.
Du kannst die vorwärts oder rückwärts laufen lassen, wollte ich gerade sagen. Nee.
Ja, genau. Nein, es gibt die while und die.
While, es gibt die while do, die do while und die for.
Und genau. Achso, die do while ist dann.
Die läuft mindestens einmal durch.
Einmal.
Genau, kopfgesteuert, wie das heißt. Genau. Nee, fußgesteuerte läuft einmal durch, kopfgesteuerte läuft. Ja. Kann.
Eventuell durch.
Ja, genau. Kommt auf das Statement an.
Und Vorloop sollte eigentlich immer durchlaufen.
Es gibt doch noch so ein Repeat, oder?
In den Schleifen dann.
Repeat?
Es gibt als noch ein Repeat. In der Schleife.
Weiß ich nicht mehr. Repeat gibt es auch irgendwie noch. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das heißt. Wie das ging.
Ist das ein Standard? Repeat until, meinst du?
Ja, genau. Repeat until. Und dann ist es denn End-Repeat ist denn das Ende. Das ist denn wie so eine
Repeat. Ist ja wie vor.
Ja,
ist
ja, genau. Vor, ne? Ja.
Gab's die, war die nicht früher in AWL? Da habe ich das mal gesehen.
Nee, da gibt es nur Jump-Conditions.
Das war Jump, ja, richtig.
Das ist, richtig. Da gibt es keine Schleifen als solches, da gibt es ja nur alles Labels, muss alles selber bauen. Auch so If-Statement muss auch selber bauen. Alles selber bauen.
Ja, ich erinnere mich. Aber Repeat Until gibt es tatsächlich.
Ja. Ja, weil und also es gibt, aber weil gibt es, genau, das wäre eigentlich das, was man benutzt. Also weil, Repeat, ich glaube, Ist mir nur gerade eingefallen, aber ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich würde es jetzt im Code nicht niederschreiben, weil ich würde auch nur weil und vor. Also vor würde ich auch favorisieren. Also für mich immer vor nehme ich jetzt in der Automatisierung lieber, weil ich weiß, das ist vor ist dann eben halt eine Zahl und die Iteration ist festgelegt. Ist so sicher, ja. Lange läuft er durch.
Ja, aber nur wenn du die Zahl auch wirklich weißt zum Schluss.
Ja, ja, genau. Aber
aber es steht eine Zahl drin.
Ja, genau. Und
sonst kannst du keinen Loop starten.
Genau. Und diese Zahl ist die ist vorne definiert und sie wird dann ja auch hochgezählt. Also da brauche ich mich nicht drum kümmern. Das wird einfach hochgezählt. Und in den weil ist ja immer halt so, diese Zahl kann da irgendwo mal stehen bleiben. Und das sind dann so unsere guten tollen Endlosschleifen, die wir ja. dann da einbauen. Ne?
Ja. Weil es immer schön, wenn du so Iteratoren hast über irgendwelche komischen Listen.
Ja.
Da kannst du quasi sagen, weil Iterator ungleich 0, lauf da rein. Den kannst du vorher initialisieren und ansonsten springt er da gar nicht rein. Und dann läufst du einfach so lang durch, bis er eben 0 ist.
Ja.
Da haben die dann schon schöne Vorteile.
Ja, also Vorteile hat die definitiv.
Ja.
Aber wenn es geht, nehme ich auch mal vor.
Ja.
Ja, weil hat er diesen klassische Gefahr, dass du dir vergisst, den Zähler weiterlaufen zu lassen.
Ja.
Ja.
Also mir passiert es immer noch regelmäßig, dass ich dann ja. in der Weilschleife vergesse, das weiterzuzählen und dann denke ich, ach ja, naja, wieder ja. mal again what learned.
Ja.
Und wenn, ja, weil wenn die Applikation dann fest installiert ist, dann hilft ein Reboot auch nicht.
Ja. Ja. Ja, aber diese While, also normalerweise, man denkt da immer drüber nach, also normalerweise braucht man nur eine While-Schleife, mehr braucht man nicht. Also man kann alles über die While-Schleife nachbilden, das heißt auch eine Vorschleife kann darüber nachgebildet werden. Und man braucht nichts anderes als, und ein Case auch, also eigentlich braucht man nur if und while und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ne? Also das wäre, und die anderen Sprachkonstrukte braucht man eigentlich gar nicht. Aber also auch Case oder for ist eben halt, hilft dir so ein bisschen besser im Code, finde ich. Ne? Ja. Und gehört zu der Sprache dazu. Also, aber dieses Repeat zum Beispiel, ja, ich kann mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wann ich das mal benutzt habe in irgendeinem Projekt.
Ja, es sieht schlussendlich genauso aus wie so ein
While, ne?
Wie so ein While-Loop ist halt fußgesteuert. Also du sagst mal Repeat, dann kommt der Code.
Ja.
Und dann until irgendwas ist gleich irgendwas und dann end repeat.
Ja.
Ja. Ja. Habe ich gerade mal nachgeschaut.
Ja. Genau. Okay. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen?
Naja, ich habe es vorhin schon falsch gesagt, ne?
Ja.
If ist keine Schleife, weil die genau. kann nur einmal durchlaufen werden. Genau. Hört man sehr, sehr häufig If-Schleifen.
Ja. Wird gerne mal genommen als...
Ja,
ja ich sage das auch manchmal so aus Versehen, und ich denke, ja, aber ist ja eigentlich falsch.
Ja, ja.
If-Schleife, genau. Dann machen wir hier mal eine If-Schleife. Genau. Ja. Weiß ich auch nicht, woher das kommt. Ich habe es auch schon, ich habe sogar in YouTube-Videos gesehen, da wurde das sogar so in Titel, so mit If-Schleife als Dings... Weil das wäre irgend so ein Python-Programmierer, der dann gesagt hat, er möchte das jetzt mal erklären und wollte die If-Schleife erklären. Das passiert eben halt, weiß ich nicht, aber das ist eben halt keine Schleife. Nee.
Ja, vielleicht gibt es ja in Python.
Nee, gibt es nicht. In Python ist es auch genau das Gleiche, ist ein If und da gibt es kein Case. Neuerdings in der neuesten 3.10 gibt es auch ein Case, aber früher gab es auch kein Case.
Da wollte ich immer noch mit 2.7 schauen.
2.7? Das ist abgekündigt. Das wird nicht mehr gepflegt jetzt. Es ist wirklich tot.
Toter Code. Dann wird es mal spannend.
Ja. Aber das kannst du ja portieren.
Ja, solange der Hersteller, der das einsetzt, 2.7 mit dabei hat.
Ja. Okay, ach so, du nimmst das.
Mal schauen, was dann danach kommt.
Ja.
Solange sie nicht JavaScript einsetzen.
Ja. Tja. Ja, das war so. Hier steht nur noch, haben wir noch ein Thema.
Ja, das ist, ich glaube, das habe ich da hingeschrieben.
Ja, was
Wenn
FB
ich
ist der
jetzt so,
Anfang vom Ende.
nee, am Anfang oder am Ende und warum? Also, folgendes Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Programmstruktur aufgebaut habe, habe dann Case drin, in dem ich unterschiedliche Funktionsbausteine verwende, würdet ihr die ans Ende von dem Programm ausführen oder am Anfang? Also einen Funktionsblock mache ich immer entweder ans Ende oder ans Anfang, wo der dann durchlaufen wird.
Da kommt
Die
jetzt
ein.
die eierlegende Wollmilchsau-Antwort. Je
Ja.
nachdem.
Sehr gut. Sehr gut. Auf die Antwort habe ich gewartet, ja.
Ich hatte schon beides.
Ja. Aha.
Aber
Ja,
üblicherweise
schon.
setze ich die tatsächlich an Anfang. Ich weiß nicht warum. Hat keinen Grund, einfach weil ich ganz viel Zeug immer am Anfang einsetze. Ich immer weiß, es wird als erstes oben
Du
ausgeführt.
schreibst immer alles an
Ja,
Anfang.
alles.
Alles.
Und zum Schluss streiten sie sich darum, wer jetzt Erster sein darf.
Ja. Nee, ich sehe das halt auch so. Also eigentlich ist der Anfang ja das Ende. Also dazwischen passieren halt noch irgendwelche, mal auf den meisten Steuerungen, irgendwelche Ausgaben und Einleseoperationen. Aber schlussendlich fürs Programm ist der Anfang halt auch das Ende. Aber ich finde es halt immer ganz interessant zu hören, wie andere das so machen.
Weil wenn ich will, dass es wirklich gleich ausgeführt wird, dann rufe ich den Baustein dann auch auf zu
Ja,
der
okay, klar,
Benutzung.
das kann es auch geben, ja. Gerade bei Funktionen ist das natürlich sehr wichtig, bei Funktionsblöcken, weiß ich nicht.
Ganz oft habe ich auch irgendwo einfach nur einen einzelnen Baustein, der nur das macht, die FB aufrufe, dass man weiß, an der Stelle passiert das einfach. Das ist nur, damit ich weiß, wo steht's und nicht eben suchen muss, wo ich den jetzt wieder aufgerufen habe.
Ja, aber wenn, also gerade so bei in so Cases, also so Datei öffnen, schließen, bla bla bla, und dann unten ist dann der Pfeilbaustein, ne? Wenn du sowas jetzt so machen würdest. Und dann,
Das ist der Klassiker.
ja, und da hast du genau diese Steps, gehst du durch und musst immer aufgerufen werden. Also ich bastel das immer gleich unter dem Case, also genau da drunter, weil ich weiß, da wird es immer durchlaufen und dann oben setze ich dann irgendwie die Flanke oder keine Ahnung. Und if so lange, oder in diesem Case bleibe ich so lange, bis der Busy denn ausgelöst worden ist. Und das ist dann immer erst im nächsten Zyklus, ne? Das ist, oder drunter, ja, also.
Ja, weil gerade bei File-Operationen ist natürlich die Gefahr, dass du einen File-Close eben nicht mehr ausführst, weil er halt in irgendeinem Case zu früh abgebrochen wurde.
Ja.
Oder er wird dauerhaft
Deswegen
ausgeführt
ist
und.
die IEC da die falsche Sprache dafür.
Ja,
Ja,
ja.
okay, aber es
Das
wird ja
ist echt,
benötigt.
also das ist echt schrecklich.
Ja.
Ja, aber es
Ja,
wird ja
aber.
benötigt und auch gemacht.
Ja, klar. Ja.
Ja, aber da ist, da hast du, da habt ihr vielleicht recht, dieses, also ich setze es gerne unter diese Case-Anweisung, aber das kann dadurch dazu führen, dass ich zu früh, also das ist in dem Moment, wo ich dann da irgendwas setze, das wird ausgeführt und es ist nicht der Effekt, den ich haben wollte, sondern eigentlich wäre es besser, alles zu setzen und im nächsten Zyklus, wenn er wieder aufgerufen wird, werden diese Informationen, die ich da gesetzt habe, erst übernommen.
Ja, das mache ich halt immer ganz hinten am Ende vom Programm. Und also
Ja.
nicht im Case, sondern außerhalb der.
Ja,
Ist das auch eine
ja.
Schleife? Nein. Der
Außerhalb
Case-Schleife.
der Case-Schleife, genau.
Ja.
Ja, und ja, aber wenn du ein bisschen Zeitverzögerung brauchst, ist das immer ganz gut, in den nächsten Zyklus zu machen, ne? Also das heißt, dass da noch Zeit zwischen ist. Und dann ist es oben.
Naja, aber ich setze ja einen Close Request erst, wenn ich weiß, dass ich fertig geschrieben habe.
Ja.
Und das könnte ich ja, also im letzten Zyklus wurde fertig geschrieben, also kann ich in diesem Zyklus ja das Close
Ja,
setzen.
genau,
So.
ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel
Aber
so
das.
ein Request, also genau, das ist dann so ein Timing-Detail, ne? Da
Ja,
muss man
genau.
eben halt gucken. Also nur wenn ich irgendwas setze, den Baustein noch nicht aufrufe, weiß ich, dass ich dazwischen noch genau diese Zykluszeit habe. Wenn ich es genau unter dem Code setze, habe ich es in der Codezeit ausgeführt und die ist weitaus kürzer. Also die ist früher. Das ist eben halt der Unterschied. Bei dem anderen ist es immer noch, das ist denn wirklich die Zykluszeit dazwischen.
Ja.
Und,
ja, aber auf jeden Fall verhindern, das in den Case-Anweisungen auszuführen. Das ist, geht meistens in der Hose.
Ja. Genau. Aber das ist, ja, das ist, und wird auch gerne mal vergessen, diesen Funktionsbaustein zyklisch aufzurufen, sondern immer nur in der Case-Anweisung. Und dann irgendwann wundert man sich, dass es denn, wenn er da überall durchgegangen ist, dass der Funktionsbaustein aus irgendwelchen Gründen nichts mehr macht, ja, weil er nie mehr aufgerufen wird. Das heißt, er verändert sich dann nicht mehr. Das ist denn, aber das ist so das Grundprinzip, das man dann verinnerlichen muss, ne? Also, dass das Ding auch immer aufgerufen werden muss. Also sonst wird auch der Code da drin nicht abgearbeitet, genau. Sind wir alle schon drüber gestolpert, ne?
Tjo. Nicht nur einmal.
Nee. Jedes Mal wieder, würde ich sagen.
Ja. Ja, das sind so die großen Fehler, die man so macht, ja. Ja. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja,
vielleicht auch mal ein lustiges Thema, so Best of, was mache ich ständig falsch?
Genau, so Code-Snippet. Ja.
Bad Snippets.
Ja. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Programmfluss?
Naja, es gibt dann noch ja die in den ganzen Schleifen gibt es ja noch die Exit und
doch ach so, nur Exit, ja. Ne? Ja.
Continue gibt es, glaube ich, gar nicht.
Doch, Continue gibt es und dann...
Ja.
Ja, das ist immer das, wo ich, das nutze ich so selten, dass ich jedes Mal wieder gucken muss, was macht das jetzt eigentlich genau?
Das Exit unterbricht die Schleife.
Diese Abbruchbedingungen.
Ja, oder ach, ja. Genau, ja. Exit oder
eins Break. Eins ganz raus, eins beendet bloß diesen einen Durchlauf.
Genau.
Continue beendet den Durchlauf und Exit geht ganz aus der Schleife raus.
Genau. Also
beendet die Schleife.
Ja, genau. Und da muss ich auch mal nachgucken. Es gibt da das Break funktioniert nur bei Break gibt's gar nicht.
Break gibt's gar nicht.
Es gibt nur ein Exit, ne? Break, das verwechsel ich jetzt wieder mit C, glaube ich. Es gibt nur ein Exit, genau. Ja. Ein Exit geht auch bei Funktionen früher rauszugehen. Genau. Wenn ich Funktionen habe, kann ich mit Exit auch früher aus der Funktion rausgehen. Ich muss sie dann nicht bis zum Ende abarbeiten, das geht denn, das gilt für For- und While-Loops auch, genau. Und Continue gibt es eigentlich nur im For, ne? In While macht es keinen Sinn.
Warum nicht?
Doch, nee, doch, in While gibt es auch, genau, Continue gut, würde auch, gibt es das auch, genau. Ist auch das nächste, der nächste Loop wird ausgeführt und die Abfrage wird wieder getätigt und beim For ist es genauso. Aber da wird eben halt noch der Iterator einen hochgezählt. Also.
Ja, bei While ist es aber dann super gefährlich.
Genau.
Genau.
Da kannst du da oben hängen und continue. Und es verändert sich nichts mehr. Das ist, also du brauchst beim While-Eintritt immer ein Continue machen. Ist das gleiche wie
das beste Beispiel für einen Wahnsinn, ne?
Ja.
Immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten.
Ja, das ist genau das. Es ist so ein menschliches Verhalten. Ja. Ja, gut. Da haben wir das auch durch. Unser Topic: Programmfluss.
Ja, ich glaube, ne? Fällt mir jetzt eigentlich auch nicht ein.
Also, natürlich gibt's auch die ganzen beste Jump-Sachen. Möglichkeit, den Programmfluss zu unterbrechen, ist ein Breakpoint, ne?
Ja,
das stimmt.
Vor allem Debugging, ja.
So mal so als Abschluss.
Ja. Also, jetzt setzen wir hier einen Breakpoint. Zack,
ja. Drauf. Zack.
Ja. Da haben wir hier einen Breakpoint gesetzt. Genau. Und nächste Punkt ist bei uns News, die wir nicht haben, sag ich mal.
Weil keiner mit uns spielen will.
Nee, ich weiß nicht, es gab keine.
Messen sind keine.
Na, es gab hier irgendwie Automation, ja, bla 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 in Hamburg.
Ah, Automation Day, den es jetzt überall gibt.
Ja, genau. Automation Days, ja genau, oder so hieß das, glaube ich, ja. Ja, ich war nicht da, keine Ahnung.
Da kann es nichts gewesen sein.
Das will ich nicht behaupten, aber.
Ja, wie groß? Aber groß ist das nicht. Das sind nee. Maximal zwei Hallen oder so.
Ja, genau. Das ist also ein mittleres.
Ist halt sehr lokal.
Richtig. Die gibt es, wie du schon letztes Mal gesagt hast, irgendwie in mehreren Regionen in Deutschland und sind dann regional zu sehen, genau. Und ja, habe ich noch.
Ja, da waren so kleine Fachmessen, ne?
Ja. Genau.
Für die Branchen halt, was weiß ich, Energie und dies und das, aber jetzt nichts, was rein SPS-mäßig wäre.
Jetzt war Automation Day, wenn der jetzt in Nürnberg wäre, würde ich wahrscheinlich schon mal hinschauen.
Ja, ich denke, für solchen lokalen Dinge ist das bestimmt mal interessant, da hinzugehen. Ich weiß auch nicht, Automation Days, wer das überhaupt macht.
Habe ich auch noch gar nicht geguckt, wer da eigentlich der Veranstalter ist.
Ob das überall
das der läuft gleich so ein bisschen nebenher. Wenn ja. liest, denkt sich, ja, ist das auch wieder.
Ja, irgendwann kriegt er mal so ein Pappding da in den Briefkasten. Oder auch E-Mails. Und Automation, das hieß doch Automation Days in Hamburg, oder? Bin ich der Meinung. Nee, das war die All About Automation. Das war jetzt noch was anderes. Das ist noch ein bisschen größer, glaube ich.
Ja, es war auch sowas. Die gibt es auch überall. Stuttgart, Friedrichshafen, Chemnitz.
Ach, das auch noch. Also die war am 25. und 26. Januar in Hamburg. Zwei Tage, genau. Ja, das ist doch News. Die war da.
Die war da. Hat keine mitbekommen.
Nee. Ja, immerhin sind das irgendwie 132 Aussteller oder so. Keine Ahnung.
Und oh, das ist ja schon was.
Ja. Also sollte man nicht so abtun, so wie ich das jetzt gemacht habe, aber das ist ist schon ein bisschen, ist bestimmt interessant, sag ich mal, ja. Ich war nur nicht da.
Warten wir, bis in Bremen ist.
Ich glaube, wir haben keine. Aber ich glaube, diese Automation Days, die gibt es, glaube ich, auch in Bremen, aber die die sind dann noch kleiner. Also das scheint hier ein bisschen, All About Automation ist ein bisschen größer, denke ich.
Die sind dann in Bremen, wenn Sven und ich ausgestempelt haben.
Genau.
Ja, genau.
Ja, also sonst, sonstige News habe ich nicht. Das Einzige, dann habe ich hier noch Grabbelkiste stehen. Da habe ich mal ausprobiert, was ja der große Hype ist im Moment. Und Chatbot, hier der, wie heißt der, OpenAI Chatbot, habt ihr bestimmt schon von gehört. Und dann habe ich ihnen einfach mal die Aufgabe gegeben, so ein Automatisierungsprogramm zu schreiben, also strukturierten Text. Code. Ja, und war überrascht.
Der hat bestimmt in Siemens geschrieben.
Nee. Er hat gesagt, dass es Lettered Logic ist, aber das war kein Lettered Logic, das war teilweise AWL oder auch mal strukturierter Text. Das war so ein bisschen Mischmasch. Also es ist noch nicht so toll, was er da hinterlegt, aber witzigerweise kennt er das schon mal und das ist schon sehr... Da
gibt noch das Trainingsprogramm dazu.
Genau, aber das ist sehr, sehr...
rudimentär.
Ja, aber das ist, wenn man so überlegt, dass der das überhaupt irgendwie kann, ne? Das finde ich, also sowas brauchst du Google nicht fragen oder so, ne?
Das, ja, aber das interessant ist es natürlich dann schon.
Ja.
Ich frage mich dann, also ich möchte doch gar nicht, dass der das für mich macht. Ich will das doch selber wissen, wie es geht.
Ja, weißt du, das geht ja erst. So
kleine Kram, den du halt immer mal wieder brauchst und keine Lust hast, das immer selber runterzuschreiben, kannst du den ja fragen.
Ja, genau. Also das.
Warum nicht?
Also ich
habe ich eigentlich nicht so Kleinkram.
Hast du nicht? Du machst nur große Sachen.
Ja, ich mache nur wahnsinnigen fancy Shit. Ja.
Genau. Nee, aber was haben wir denn da? Du kannst den, also ich habe mich vorher im Englisch abgequält, aber der kann auch Deutsch. Das wusste ich nicht. Und dann hab ich einfach gefragt, schreibe mir ein, wie heißt das, strukturierten Text.
Wir machen aus dem Podcast einen Videocast. Sven tippt es gerade mal live ein.
Text.
Das ist unser erster Gastsprecher, der Chatbot.
Ja,
genau. Und definiere
erobere die Welt.
niere
Das machen
ein
wir heute.
Array.
Selber, was wir immer machen, Pinky.
Mit Zahlen, sagen wir, mit Zahlen und sortiere
Hier
die.
muss man alles sagen, wa?
Ja, mit zu.
Also derzeit hätte ich es auch selber getippt.
So.
Ja, zu.
Wenn die Beschreibung länger ist als der Code, der nachher rauskommt, ja.
Zufälligen Zahlen und sortiere diese. So, jetzt gucken wir mal, was er davon macht. Ja, gerne hilft er mir dabei, sagt er. Mit zufälligen Zahlen eine Datenstunde. Int Zahlen.
Python.
Ja, das sieht schon wieder so wie C aus. Ja, also das ist wieder. Aber das Gute
Ja,
ist.
der konnte, denke ich, mit strukturierten Text nichts
Nee,
anfangen.
ich
Ja,
meine.
jetzt will er ja Resort machen, also das ist ja
Ja,
schon.
ich meine. Also er hat jetzt nicht die richtige Sprache gewählt. Und jetzt schreibe ich, das Tolle ist ja, der kann kontextbezogen jetzt darauf antworten. Ne? Also ich muss jetzt nicht den ganzen Mist wieder wiederholen, sondern ich kann.
Also kannst du jetzt schreiben, du bist doof, mach das richtig.
Ja, genau. Und ich meine strukturierten Text, also structured, dann schreibe ich das mal in Englisch, ne? Structured Text
611133.
in IEC 6.11.31.
Strich 3.
Oh, so genau weißt du das wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sagt
Jetzt
er
erzählt
mir.
uns das gleiche nochmal.
Oh,
Ja,
das sieht
siehst
besser
du
aus.
es. Ja, das sieht doch anders aus.
Die Definition hat schon mal funktioniert von der Variablen.
Er sagt da random. Okay, aber okay, kann ja so eine Bibliothek geben. Und er sortiert es dann.
Das sieht gut aus.
Ja, aber das ist doch.
Das müssen wir das jetzt in die Shownotes reinmachen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber das ist doch.
Ja.
Ist doch irgendwie. Du brauchst jetzt nicht selber dir 5 Stunden darüber nachdenken, wie ich eine Bubble-Sort-Methode hier reinbringe. Den Text hier, da kannst du dir. Also, sag mal, wenn du Zahlen sortierst.
Ja, die Oskar, die hat das auch. Also.
Ja.
Ja.
Würdest du denn reinmachen? Ja, aber okay, du willst das jetzt selber schreiben,
Ja. Nein, es ist schon cool, was das Ding alles rausspuckt. Das ist schon ganz lustig.
Und ich finde es schon Wahnsinn, dass das irgendwie so lernt und immer besser wird. Also die Ergebnisse sind auch immer verschieden. Also das ist ja vor Wochen habe ich schon mal ausprobiert und da war das sehr
Du trainierst
AWL-lastig.
den heimlich.
Ja, genau. Das wird wahrscheinlich so sein. mal eben gucken, habe ich denn da irgendwo noch? Ist schon länger her, ist schon weg.
Ja, macht ja nichts.
Show more.
Machst du eigentlich noch was anderes, außer mit dem Ding
Nee,
zu
nee, nee.
sprechen?
Kann der. Nee, das heißt, ich mach nur noch das. PLC. Ach so, da habe ich das PLC genannt. Genau.
Also wenn du mir unten beim Büro helfen kannst, beim Türen einsetzen und so weiter,
Ja.
dann wäre es praktisch.
Okay. Das kann er noch nicht.
Muss man fragen. Wer weiß.
Was hat er da denn gemacht? ST, dann setzt. Ah, hier, da habe ich mich noch in. Achso, da habe ich ein ST-PLC-Code, da habe ich mich nur in Englisch quält hier. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, kannst du auch Deutsch? Und da hat er gesagt, ja, er kann auch Deutsch. Dann hat er mir das alles in Deutsch geschrieben. Das wusste ich nicht. Ja, aber das ist. Zum Beispiel hier, das ist AWL-Text. Nee, was hat er? JavaScript? Nee, das ist ja
Kann
kein
der auch
Java.
Siemens S5?
Ja, bestimmt. Das kann er wohl eher als alles andere. Aber das ist hier, hier hat er drüber geschrieben, das ist JavaScript. Das ist aber PLC-Code, Ladder Logic hat er es hier. Ja, das meinte ich hier, ne? Also PLC-Code, Ladder Logic hat er gesagt, das ist hier so ein Sorting Arrays of Numbers, ne? Und das ist aber am Ende ist das AWL.
Der sagt dir aber auch nur,
Ja, so ein Verschnitt.
dass der Editor JavaScript anzeigt.
Das hier ist, ja genau, das ist hier ist nicht von dem, also das ist einfach nur die,
Der Editor ist einfach ein JavaScript-Editor.
ja, der sagt dann einfach, das
Weil
ist
er hat da eine
JavaScript. Entstanden.
If-Schleife drin in dem AWL-Code.
Genau, der
Der
hat
hat
da
eine
eine
If-Schleife
If-Schleife.
drin.
Genau.
Der
Ja,
kann das.
der hat hier irgendwie
Ja.
so einen Loop 2, Loop 1 und dann springt er hier irgendwann jumpt da in Loop 2, das ist der Loop, und hier springt er irgendwann raus. Genau. Nee, ist groß, das stimmt gar nicht. Irgendwo, ja,
Ich stelle mir
das.
gerade vor, wie sich das jemand anhört. Also dann bist du hier, dann musst du dahin springen
Genau.
und bist da wieder
Ja,
raus.
ja.
Was?
Ja, nee, das ist nicht gut. Ich
Nee.
mache es wieder aus. Ich wollte nur sagen, dass es irgendwie eine interessante Sache ist, auch mit dem Chatbot mal rumzuprobieren. Auch für PLC-Programmer, nicht nur für C.
Link schmeißen wir gerne
Ja.
in die Shownotes rein.
Und ist eine interessante Sache. Sollte sich jeder mal mit beschäftigen, weil das ist der neueste heiße,
Shit.
ja. Neueste heiße Scheiß und der ist schon gut. Ja. Fand ich beeindruckend, also was da so alles schon geht. Und das wird ja nicht schlechter. Das wird wohl in
Schon
Zukunft.
schön, habe ich schon einen schönen Satz zu gelesen. Wir werden so KIs uns ersetzen. Nein, aber jemand, der sie nutzt, wird uns ersetzen.
Ja, so sieht's aus. Das ist so,
Ja.
ja. Und wenn sich da einer gegen sträubt, ja, genau, der wird das dann schwer haben, genau. Weil für solche Fleißarbeiten, denke ich mal, ist der genau das Richtige. Später mal, wenn er viel gelernt hat. Mal gucken.
Genau.
Tja, und von da aus will ich jetzt sagen, sind wir
Brauchen wir
eigentlich
noch einen
durch?
Titel?
Oder ihr habt noch
Jo.
irgendwas? Für die
Brauchen wir noch einen
Grabbelkiste.
Titel, aber den können wir uns gleich aussuchen.
Ja, genau.
Nee, ich habe sonst auch nichts Dolles Neues.
Okay.
Nö.
Ja, dann verabschieden wir uns, ne? Also, bis nächstes Mal. Meldet euch
Genau.
bitte.
Sch schreiben, schreiben, schreiben.
Genau. Und wir hören uns
Kuchen zu mir.
das nächste Mal.
Bis
Tschüss.
dick genug. Tschüss.
Danke.
Bitte. Ciao, ciao.